Moin und hallo, liebe Studis. Es ist sogar tatsächlich morgens, Freitagmorgen. Und hier im Institut ist schon ein bisschen mehr los, als ich dachte. Ich hoffe, es gibt nicht zu viele Hintergrundgeräusche. Wie war die Woche? Da sind wir wieder. Die dritte Vorlesungswoche im Sommersemester. Wir haben das Kapitel über Polynome abgeschlossen und kommen jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema, nämlich zu Vektorraumendomorphismen. Und das Thema Eigenwerte ist sehr wichtig. Wir arbeiten uns jetzt gerade so hin in Richtung Normalformen und deswegen möchte ich einmal kurz den roten Faden wieder aufnehmen. Was ist denn eigentlich passiert in letzter Zeit? Wie verbinden wir das Ende des Wintersemesters und den Anfang des Sommersemesters inhaltlich? Naja, ein großes Thema, mit dem wir uns befasst haben, waren ja Vektorraumhomomorphismen und dann speziell Endomorphismen. Und was ist an denen eigentlich das Besondere? Naja, einerseits brauchen wir, um die zu verstehen, nur ziemlich wenig Informationen. Und das liegt nun wiederum daran, dass wir Vektorräume so gut verstehen. Denn da reicht es, wenn wir eine Basis haben. Und mit Hilfe einer Basis können wir dann schon sehr viel über den Vektorraum rausfinden. Um jetzt bei einem Homomorphismus die Informationen kompakt zusammenzufassen, muss man die Basis am besten noch anordnen. Klar könnte man sagen, die Bilder von Basisvektoren reichen, daraus kann man alles basteln, aber noch ein bisschen stärker wird die Info, wenn man die Basisvektoren anordnet und dann deswegen nur noch Koeffizienten für die Bilder hinschreiben muss, sodass man nicht jedes Mal dazu sagen muss, welcher Basisvektor wo steht. So kommen wir zu Abbildungsmatrizen und wir haben in der letzten Vorlesung nochmal kurz wiederholt, wie man die liest. Wenn Sie da gemerkt haben, oh, da habe ich doch einiges vergessen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das nochmal zu wiederholen und nochmal ein paar Beispiele durchzurechnen. In Abbildungsmatrizen sehen wir also jetzt alles, was wir brauchen. Wir können, wenn wir die Basisvektoren kennen, Bilder konkret ausrechnen. Wir können an der Abbildungsmatrix Eigenschaften sehen. Zum Beispiel kann man am Rang der Abbildungsmatrix erkennen, wie groß die Dimension des Bildes ist, sodass man entscheiden kann, ob die Abbildung surjektiv ist oder nicht. Über die Dimensionsformel kann man dann auch entscheiden, ob die Abbildung injektiv ist oder nicht. Da haben wir also schon mal einiges. Wenn die Abbildung sogar bijektiv ist, dann kann man die Abbildungsmatrix benutzen, um über die inverse Abbildung, also die Umkehrabbildung, was herauszufinden. Denn dann ist die Matrix invertierbar. Die inverse Matrix kann dann als Abbildungsmatrix aufgefasst werden für die Umkehrabbildung. Da benutzt man einfach die gleichen Basen und dann funktioniert das. Da war jetzt schon sehr viel Information mit drin und vieles davon hat erstmal nur mit Matrizen zu tun. Aber wir interpretieren die Informationen dann so, dass sie uns was über den Vektorraumendomorphismus sagen. Das ist auch der Grund, warum jetzt dieses ganze Paket an Informationen wichtig ist. Also einerseits, was sind und was sollen Matrizen und was steckt da alles drin, was kann man mit denen machen, was gibt es da für Infos? Und dann immer wieder der Weg zurück, wie übersetzen wir das jetzt in Informationen über unsere Vektorraumendomorphismen, die wir uns angucken. Das ist auch wichtig im Hinblick auf die dritte Klausur. Da greife ich den Faden dann gleich wieder auf und gebe ein paar hoffentlich hilfreiche, konkrete Tipps zur Klausurvorbereitung. Denn worum es mir in dieser Woche geht, in dieser Podcast-Folge, ist das Thema, wie bin ich gut vorbereitet? Das kann eine Prüfungssituation sein, kann aber auch was anderes sein. Es gibt ja immer wieder so Momente, in denen man denkt, da möchte ich gut vorbereitet sein, da möchte ich mich gut präsentieren oder ich möchte gut meine Leistung abrufen oder ich möchte mich emotional ausgeglichen fühlen, damit mich zum Beispiel irgendwas nicht so stresst wie sonst. So, das ist irgendwie das Thema und für mich ist immer Schlaf der Anfang von allem. Wenn ich gut schlafe, ist das die halbe Miete. Dann sowas wie Essen und Trinken und gut vorbereitet zu sein, im Sinne von inhaltlich gut vorbereitet zu sein. Könnte sein, dass es ein wichtiges Gespräch ist und dass ich dann vorher nochmal überlege, worüber genau sprechen wir, welche Informationen sollte ich parat haben, was sollte ich dabei haben, damit ich vielleicht nochmal nachgucken kann, was sollte ich mir vorher nochmal durchlesen, damit ich es einfach weiß. Welche Fragen sind besonders wichtig? Die sollte ich mir aufschreiben, damit ich nicht im Gespräch dann plötzlich irgendwas vergesse. Oder es ist eine Prüfungssituation. Kann ich vorher noch was rausfinden über den Stoffumfang? An welchen Stellen habe ich das Gefühl, dass es sinnvoll ist, ein bisschen mehr zu wissen? Welche Gelegenheiten habe ich vorher noch Fragen zu stellen? In welchen Abständen? Bin ich jemand, der dann Fragen noch auf dem letzten Drücker hat? Oder bin ich jemand, bei dem das 3-4 Tage vorher alles erledigt sein muss, weil ich sonst nicht schlafen kann? Und dann am Tag selber oder am Tag davor eigentlich schon, was kann ich tun, damit ich in der Nacht davor gut schlafe? Wie bereite ich mich an dem Tag vor? Essen, trinken, nochmal ausruhen, Spaziergang machen. Welche Sachen muss ich unbedingt dabei haben? Da ist dann der Spickzettel wichtig, dazu komme ich gleich. Und all das trägt dann für mich dazu bei, dass ich mich in der Situation, wenn es dann darum geht, wohlfühle und gut vorbereitet und dass ich das Gefühl habe, jetzt auch abrufen zu können, was ich vorbereitet habe. Das klappt dann immer noch nicht immer hundertprozentig. Klar, irgendwas kann immer sein. Vielleicht ist die Tagesform dann doch nicht so gut, wie man dachte. Oder man hat bei der Vorbereitung irgendwelche Fehler gemacht. Ja, klar. Aber zumindest kann ich, wenn ich vorher drüber nachdenke, schon mal das ein oder andere so vorher mitbedenken und dann ein paar mögliche Fehlerquellen ausschließen oder ein paar Sollbruchstellen vorher identifizieren und daran schon mal arbeiten. Je mehr Erfahrung man mit solchen Situationen hat, desto besser kennt man sich und weiß, wie man reagiert und kann dann so ein bisschen anpassen, was man macht. Aber es gibt auch so ein paar Dinge, die, bei denen es sich lohnt, die auszuprobieren, um so einen Start zu haben, nach dem Motto, okay, Essen, Trinken, Schlafen, das sind so die Basics und da kann ich auf jeden Fall schon mal gucken, was da gut für mich ist. Thematisch habe ich ja gerade schon gesagt, dass Matrizen gerade irgendwie im Zentrum stehen und wir fangen mal mit Matrizen selbst an. Matrizen sind ja erstmal einfach nur so, na, so wie Tabellen oder so, wo Informationen drinstehen. Die Informationen sind in Wirklichkeit ja auch nur Elemente aus einem Körper, so wie wir das momentan machen. Das heißt, erstmal ist das nur eine kleine Datensammlung und die kann ich irgendwie manipulieren nach gewissen Rechenregeln, ohne dass das erstmal eine weitere Bedeutung hat. Wir interpretieren die ja, das ist daran das Spannende. Aber wenn ich auf der Manipulationsebene bleibe, dann habe ich da jetzt also so ein Ding mit Zeilen und Spalten, da stehen irgendwelche Körperelemente drin, alle aus dem gleichen Körper, sodass ich die also auch irgendwie miteinander kombinieren kann mit den Rechenregeln im Körper, Addition, Multiplikation und so weiter. Und dann kann ich also solche Matrizen addieren, wenn sie die gleiche Größe haben. Ich kann sie multiplizieren, wenn das zusammenpasst. Ich kann sie skalar multiplizieren. Dann kann ich sowas machen wie die Determinante ausrechnen oder irgendwelche Spaltenmanipulationen machen oder eine Dreiecksmatrix draus machen, eine Diagonalmatrix draus machen und immer mit Umformung, bei denen man sich dann bewusst machen muss, was für Umformungen sind das und welche Eigenschaften der Matrix bleiben dabei erhalten und welche verändern sich vielleicht. Bei der Determinante haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie man die ausrechnen kann. Manchmal kann man die Determinante einfach sehen, manchmal muss man wirklich eine längere Rechnung machen und dann gibt es verschiedene Methoden. Wenn ich zum Beispiel so eine Kästchengestalt sehe, ist die Kästchenregel gut. Wenn ich schon nah an der Dreiecksform bin und sehe, ach, da fehlen nur noch ein, zwei Umformungen, mache ich vielleicht das und nehme dann das Produkt der Diagonalelemente. Vielleicht ist die Matrix so klein, dass ich da mit der Regel von Sarü oder mit einer geschickten Zeilen- oder Spaltenentwicklung sofort fertig bin. Da haben sie haufenweise Möglichkeiten. Eine Regel, die selten praktisch Anwendung findet, sondern die eher theoretisch interessant ist, ist die Leibniz-Regel. Die möchte ich jetzt nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Und da können Sie dann also mit der Matrix so was machen, was ausrechnen. Was das dann bedeutet, ist die nächste Frage. Aber das können Sie erstmal machen. Und die ganzen Möglichkeiten, Determinanten auszurechnen, gehören natürlich auf Ihren Spickzettel für die dritte Klausur. Das gehört in Ihren Werkzeugkasten. So, das war jetzt das Rechnen mit Matrizen und auch das Ausrechnen von Dingen. Die nächste Frage ist dann, wie man das interpretiert. Ah, Thema Rang, das gehört auch noch mit dazu. Da wäre ich sonst jetzt gleich erst drauf gekommen. Den Rang einer Matrix zu bestimmen, gehört auch zu Ihrem Standardwerkzeugkasten. Das kann durch Umformung zu einer Dreiecksmatrix passieren, wo man dann guckt. Manchmal geht es auch anders, indem man einfach ein paar geschickte Spaltenumformungen macht und den Rang dann durch Hingucken sieht, einfach weil man erkennen kann, dass die Zeilenvektoren oder auch die Spaltenvektoren eine Basis für den entsprechenden Raum geben, also k hoch n, wenn die Matrixgröße n kreuz n hat zum Beispiel. Da gibt es also auch manchmal Argumente, die man so quasi zu Fuß machen kann, die müssen dann eben ordentlich ausformuliert sein. Zum Beispiel, das ist eine 4 kreuz 4 Matrix, ich mache zwei Spaltenumformungen und sehe dann, dass die Zeilenvektoren paarweise verschieden sind und dass die fast so aussehen wie die Standardbasisvektoren von meinetwegen R hoch 4. Und dann schreibe ich das so hin und sage dann ja, durch Hingucken bzw. durch Anwendung von einem Austauschresultat, wo ich einfach nur zwei Vektoren tauschen muss, sehe ich, dass das eine Basis ist für R hoch 4 meinetwegen. Dann kann man den Rang also quasi zu Fuß bestimmen. Oder man sieht, oh, hier sind drei Vektoren, die fast aussehen wie Standardbasisvektoren. Und dann gibt es da noch einen, der ein Vielfaches ist von einem anderen. Also sehe ich, dass der Rang nicht voll ist, sondern nur drei, sowas in der Art. Manchmal ist das schneller, manchmal ist das Dreiecksverfahren das schnellste. Aber wenn es nur darum geht, ob die Matrix vollen Rang hat oder nicht, dann kann man zum Beispiel auch die Determinante ausrechnen und es damit entscheiden. Denn wenn die Determinante 0 ist, ist der Rang nicht voll. Und wenn sie nicht 0 ist, dann ist er voll. Voller Rang, Determinante ungleich 0, heißt auch, bei quadratischen Matrizen, und da machen wir das ja gerade alles, dass die Matrix invertierbar ist. Und das heißt, dass sie ein Inverses hat bezüglich der Matrizenmultiplikation, also quasi eine Partnermatrix, sodass das Produkt die Einheitsmatrix ergibt. Da haben wir ein Verfahren, wie man das Inverse bestimmen kann, wenn es das gibt. Das Verfahren sagt uns unterwegs auch, ob es überhaupt sinnvoll ist, weiterzumachen, also ob die Matrix überhaupt invertierbar ist. Und das gehört auch zu den Standarddingen im Werkzeugkasten. Invertierbarkeit erkennen, die inverse Matrix ausrechnen können und auch wieder interpretieren können, was denn da jetzt los ist. Ich habe vorhin schon angedeutet, was das mit Abbildungsmatrizen zu tun hat. Und da sind wir dann auch schon fast am Ende. Ich möchte noch lineare Gleichungssysteme ansprechen, weil auch da Matrizen vorkommen, nämlich in Form von Koeffizientenmatrizen. Auch da also wieder, wo kommt das her? Was bedeutet so eine Koeffizientenmatrix? Was kann ich daran ablesen? Was sagt mir also der Rang der Koeffizientenmatrix über die Lösbarkeit des Gleichungssystems? Wann spielt der Ergebnisvektor eine Rolle, wann nicht? Wie erkenne ich, wie groß die Lösungsmenge ist? Das gehört auch in den Werkzeugkasten. Und auch da ist es dann wieder hilfreich. Es sind immer dieselben Matrixmanipulationen, dieselben Umformungen. Es ist hilfreich, wenn Sie die drauf haben, wenn das schnell geht, wenn das gut geht, Sie sich nicht oft verrechnen. Einfach weil Sie ja die gleichen Umformungen auch brauchen, um die Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems auszurechnen. Manchmal sollen Sie das einfach so machen, manchmal gebe ich Ihnen das Verfahren vor, manchmal möchte ich, dass Sie auch noch interpretieren, was da rauskommt. Und ein Spezialfall ist die Cramersche Regel, die man verwenden kann, wenn die Koeffizientenmatrix vollen Rang hat. Das ist ein Sonderverfahren, gehört natürlich auch auf den Spickzettel, für den Fall, dass ich Sie bitte, eine Lösungsmenge auf zwei verschiedene Arten zu berechnen. Kann ja sein, dass ich sage, bitte lösen Sie das zweimal, einmal mit dem Gauss-Verfahren und einmal mit der Cramerschen Regel. So, könnte ja sein. Könnte auch sein, dass ich Ihnen eine Determinante gebe, also dass Sie eine ausrechnen sollen und dass ich da auch sage, bitte einmal mit der Methode und einmal mit der Methode. Oder bitte zweimal mit zwei verschiedenen Methoden und Sie dürfen sich das aussuchen. Das kann alles sein. Jetzt kommen wir zur Interpretation des Ganzen als Abbildungsmatrizen. Wenn wir anfangen mit einem Vektorraumendomorphismus, dann kann der gegeben sein, indem ich die Bilder gewisser Vektoren angebe. Es könnte auch sein, dass der Endomorphismus sowieso schon in Form einer Abbildungsmatrix gegeben wird und dass da die Info drin steckt. Kann auch sein, dass ich eine konkrete Abbildungsvorschrift habe. Es gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Aber im Zentrum steht häufig bei dem, was wir jetzt machen, dass man eine Abbildungsmatrix erstellt oder eine gegebene Abbildungsmatrix erstmal richtig interpretiert. Bitte also da nochmal wiederholen. Wie erstelle ich eine Abbildungsmatrix, wenn ich entsprechende Infos habe? Und wenn ich eine Abbildungsmatrix gegeben habe, wie interpretiere ich dann das, was da drin steht? Das ist die Grundlage, wenn wir anfangen, über Abbildungsmatrizen zu reden. Und dann, ja, was kann ich da ablesen? Wir hatten das Thema schon. Rang ist die Dimension des Bildes. Dann kann man also Sujektivität sich angucken, Injektivität über die Dimensionsformel. Jetzt haben wir gelernt, man kann auch nach Eigenwerten suchen. Auch da hilft manchmal die Abbildungsmatrix. Und wenn da zum Beispiel so eine Frage kommt wie, kann ich an der Abbildungsmatrix erkennen, ob die Abbildung bijektiv ist, dann ist die Antwort auch wieder ja. Klar, ich kann das zu Fuß machen über Sujektivität oder Injektivität mit dem Superkorrelar, vielleicht sehe ich da irgendwas. Aber ich kann mir auch einfach die Matrix angucken, die Determinante ausrechnen und wenn die nicht 0 ist, dann ist die Matrix invertierbar und deswegen ist dann die zugehörige Abbildung auch invertierbar im Sinne von bijektiv. Es gibt eine Umkehrabbildung. Und dann invertiere ich die Matrix, um eine Abbildungsmatrix zu bekommen für die gleichen Basen für die Umkehrabbildung. Und auch das ist was sich lohnt, einfach mal zu üben. Ganz konkret mal so eine Abbildungsmatrix hernehmen, invertieren und dann gucken, was macht eigentlich die Umkehrabbildung. Wenn Sie da Interesse dran haben, dann sagen Sie mir Bescheid. Schreiben Sie eine Mail oder sagen Sie es Jean-Luc, damit ich Ihnen mal an einem etwas größeren Beispiel ein paar dieser Methoden zusammenhängend erkläre. Das mache ich sehr gerne, denn in den Übungsaufgaben kam das zwar alles irgendwie schon vor oder das meiste, aber ja nicht immer so verknüpft, dass man quasi eine riesige Aufgabe hat, wo man all das mal zusammenwerfen soll. Es schadet aber nicht, das zu machen. Manchmal wird erst an einer so großen Aufgabe klar, was man eigentlich schon alles weiß. Was ich damit meine, ist, dass es einfach ist, diese ganzen einfachen, separaten Aufgaben zu lösen, nach dem Motto, hier übe ich Cramersche Regel, da übe ich das, da übe ich Dreiecksform, da übe ich Determinante. Und dabei vergisst man, wie das zusammenhängt und dass man in Wirklichkeit jetzt ja schon sehr viel zusammenhängendes Wissen hat. Und wenn Sie jetzt hingehen und eine Aufgabe bearbeiten, bei der so ein Rundumschlag gemacht wird, dann vermute ich, wird Ihnen erstmal so ein Licht aufgehen nach dem Motto, wow, okay, so viel Theorie haben wir schon, so viele Resultate und ich kann jetzt mit all dem, wenn ich das zusammennehme und kombiniere, plötzlich so viele Dinge machen und so viele Fragen beantworten. Das ist gut für die Übersicht. Vielleicht gibt es Ihnen auch noch ein paar Impulse, wie Sie Sachen auf Ihrem Spickzettel organisieren wollen. Und hoffentlich gibt es Ihnen so ein bisschen Sicherheit nach dem Motto, hey, ich weiß ja schon ziemlich viel. Wir haben schon ziemlich viele Rechentricks und Methoden und Sätze und Resultate und Argumente in unserem Werkzeugkasten. Der Werkzeugkasten ist das, was ich so in meinem Kopf rumtrage, so mein inneres Bild, mit verschiedenen Ebenen und verschiedenen kleinen Fächern, aber so mit dem Gefühl, da ist alles drin. Und der Spickzettel für die dritte Klausur, der sollte Ihnen auch so ein Gefühl geben von, da ist alles drin, da steht alles drauf, was ich brauche, um für Matrizen so ungefähr jede Frage zu beantworten, die Frau Weidecker vielleicht einfällt. Auch da wieder mein Tipp, nehmen Sie sich ein paar umfangreichere Aufgaben, denken Sie sich was aus oder fragen Sie mich oder gucken Sie bei den Workshop-Aufgaben. Nehmen Sie sich sowas her und dann machen Sie mal alles, was Ihnen einfällt und gucken Sie, ob zu jedem Thema auch wirklich genug Sachen auf dem Spickzettel draufstehen. Denn erst beim Rechnen, erst beim Üben merken Sie, ach, da ist diese eine Umformung, bei der ich immer vergesse, wie das geht, die muss also auf meinem Spickzettel stehen. Viel Spaß dabei. Das Thema ist, seien Sie vorbereitet. Und vorbereitet sein heißt nicht, dass man sich die ganze Zeit stresst, sondern ganz im Gegenteil. Für mich bedeutet vorbereitet sein, dass ich mir rechtzeitig überlege, was ich brauche und dass ich dann mit der Zeit, die ich noch habe, möglichst viel von dem, was ich denke, was ich brauche, irgendwie sammle, damit ich mich dann am Tag vorher entspannen kann nach dem Motto, okay, ich habe alles, ich habe an alles gedacht, ich habe die Übungsklausur durchgerechnet und jetzt läuft das. Jetzt hängt es wirklich nur noch von der Tagesform ab und ob ich an dem Tag ausgeschlafen bin und dann irgendwie klarkomme. So, das war's. Ungefähr 4 Wochen vor der dritten Klausur. Also noch mit genug Zeit, dass Sie vielleicht manches umsetzen können von dem, was ich Ihnen jetzt so vorgeschlagen habe. Ein klein wenig Stoff kommt jetzt in der Vorlesung noch dazu, aber wirklich nur noch ganz wenig. Im Prinzip ist jetzt schon klar, was der Stoffumfang der Klausur sein wird. Und das einzige Thema, bei dem jetzt noch so ein bisschen was dazukommt, ist das Thema Eigenwerte. Aber das passiert ja gerade live in der Vorlesung, sodass ich da, wenn Sie möchten, auch nochmal konkret darauf hinweisen kann. So hier, zack, bis dahin ist es klausurrelevant. Erinnern Sie mich dran, dass ich das mache. Dann geht's also nächste Woche weiter. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Come as you are.